Wir kommen zu der Schriftlesung, die heute aus dem Buch Genesis, Kapitel 41 ist. Das erste Buch Mose, Kapitel 41. Und ich lese uns die Verse 1 bis 24. Das Buch Genesis, Kapitel 41, ab Vers 1 bis 24. Und das ist auch der Text für unsere Botschaft heute. Es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte zum 2. Mal. Und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm. Die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sproßten 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt, und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen, und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao: Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker. Da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache, dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Da sprach der Pharao zu Josef: Siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils, und siehe, da stiegen aus dem Nil 7 wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach ihnen stiegen 7 andere Kühe herauf, dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen. Und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten wohlgenährten Kühe. Als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon, denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da erwachte ich. Und ich sah weiter in meinem Traum und siehe, 7 volle und gute Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm. Und siehe, nach ihnen sprosten 7 dürre Ähren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 guten Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres lebendigen Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass mich noch kurz still werden, bevor wir zur Botschaft kommen. O Herr, wenn wir nun in dein Wort schauen, wirke in der Kraft deines Geistes. Gib uns zu verstehen, was wir vielleicht noch nicht verstanden haben. Herr, unser Gebet ist, dass du mächtig redest, nicht nur zu unseren Ohren, sondern auch zu unseren Herzen. Bringe du, Herr, geistgewirkte Frucht hervor, zu deiner Ehre, und lass uns deine Herrlichkeit in deinem Wort erkennen. Hilf mir, Herr, in Klarheit zu reden. Hilf uns zu hören, zu deiner Ehre. Im Namen Jesu Christi. Amen. Stell dir folgende Frage. Welche zwei Personen in deinem Leben, welche zwei Personen haben dich am meisten geprägt? Welche zwei Personen sind dafür verantwortlich, dass du die Person bist, die du bist? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Es bist du und Gott. Du bist verantwortlich für dein Handeln. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich für die Entscheidungen, die du triffst. Du bist verantwortlich für das, was du aus deinem Leben tust. Du kannst niemand anderem die Schuld zuschieben. Du bist es. Und natürlich, wir müssen gleichzeitig Gott sagen. Natürlich spielt es eine Rolle, welche Menschen wir in unserem Leben treffen. Natürlich spielen die Umstände eine Rolle, die der Herr in unserem Leben in seiner Vorsehung führt. Und darum bist du verantwortlich für dein Leben und Gott, der souverän regiert. Stell dir ein Theaterstück vor. Vielleicht können wir es hier veranschaulichen oder verbildlichen. Stell dir vor, du bist die Hauptfigur in diesem Theaterstück. Du bist derjenige, der entscheidet. Du bist derjenige, der reagiert. Du bist derjenige, der handelt in jeder Situation. Du bist es und kein anderer. Und natürlich, wenn wir über Gott nachdenken, dann dürfen wir nicht sagen, Gott ist ein Zuschauer und schaut sich einfach das Theaterstück an. Nein, Gott steht hinter den Kulissen. Gott ist der Redakteur. Gott ist der, das ganze Stück in seiner Hand hält. Gott ist es, der regiert. Und kein anderer. Du verstehst, du bist nicht ein Spielball anderer Menschen, sondern du bist verantwortlich für die Entscheidungen, die du triffst. Und Gott ist es, der souverän alles lenkt und führt. Vergleiche das mit Josef. Halte dir das bei Josef vor Augen. Wenn du über Josef nachdenkst, dann musst du sehen, dass es nicht Jakob ist, sein Vater, Josefs Vater, der verantwortlich ist für das, was Josef widerfährt. Auch die Brüder sind nicht verantwortlich. Sie tragen sicherlich einen Teil dazu bei. Aber sie sind nicht verantwortlich für die Person, die Josef wird. Auch Potiphar oder Potiphas Frau, sie sind nicht verantwortlich für das Leben Josefs. Es ist Josef. Er ist es, der in jeder Situation handelt und reagiert. Er ist es, der die Situation entweder aus Gottes Hand annimmt und darauf handelt. Aber es ist kein anderer. Er ist verantwortlich für sein Leben. Er kann niemandem die Schuld zuschieben. Und gleichzeitig sehen wir in all dem Gottes souveränes Wirken, nicht wahr? Von Anfang bis zum Ende. Gott ist es, der jede Situation führt und lenkt. Gott ist es, der seine Hand im Spiel hat. Gott ist es, der Josefs Leben leitet und führt in seiner Vorsehung. Und so sehen wir, gerade bei Josef, sein Leben ist wie eine Achterbahn, nicht wahr? Alles, was wir schon über Josef betrachtet haben, ist wie eine Achterbahn. Er lebt bei seinem Vater, ist glücklich zu Hause bei seiner Familie. Er wird von seinen Brüdern in die Grube geworfen, es geht tief herab. Und er kommt dort heraus, er wird, Potiphar kauft ihn oder kommt in das Haus Potiphars. Und dort scheint auch wieder alles gut zu sein. Und man könnte denken, jetzt wird alles wieder positiv für Josef. Und kurze Zeit später landet er wieder im Kerker. Es ist wie eine Achterbahn, rauf und runter, und er kommt irgendwie zu keiner Ruhe. Und hier, was wir jetzt sehen, was sich beginnt zu offenbaren, ist nun der letzte Abschnitt von dem Leben Josefs. Und es geht wieder in die Höhe. Und so sehen wir, dass das Leben von Josef mit all den Schmerzen, mit all dem Leid, was ihm widerfährt, Gott es ist, der ihn formt. Dass in all der Zeit Gott an ihm arbeitet. Und Gott formt nicht Josef trotz der ganzen Umstände, die ihm widerfahren. Nein, Gott formt ihn durch diese Umstände, durch die er ihn trägt. Gott formt Josef sein ganzes Leben, um ihn vorzubereiten. Und so sehen wir in den ersten Punkten, das wird unser erster Punkt sein, wir sehen Gottes verborgene Hand in den Tiefen des Lebens, die Verse 1 bis 8. Schau, für Gott sind die kleinen und die großen Umstände, sie sind alle in Gottes Hand. Es gibt keine Umstände, keine Situation, die außerhalb Gottes ist. Und alle diese Umstände, sie dienen dazu, dass Gott seinen Ratschluss entfaltet, dass Gott seinen Ratschluss vollführt. Es sind die Brüder Josefs, es ist Potiphar, es ist Potiphars Frau. Sie alle dienen dazu, um Gottes Ratschluss voranzubringen. Und auch der Mundschenk und auch der Bäcker, die Josef diese Träume im Kerker erzählen. Und halte dir vor Augen, du erinnerst dich, der Mundschenk hat Josef gesagt, er wird an ihn denken, wenn er wieder erhoben wird in sein Amt. Er hat ihn vergessen. 2 Jahre lang hat er Josef vergessen. Aber in all der Situation hat Gott ihn nicht vergessen. Gott hat Josef nicht vergessen, aber es war der Zeitpunkt noch nicht da. Und er musste warten. Und so sehen wir, wie Gott die gewaltige Maschinerie der Umstände lenkt und führt alles zu seiner Verherrlichung. Und er formt Josef in der ganzen Situation. Ich weiß nicht, wenn du das Wort Gottes liest oder das, was wir auch schon behandelt haben, und du siehst, wie Josef immer wieder reagiert in all den Situationen, ist es nicht erstaunlich, ihr Lieben? Josef, der solche Schmerz widerfahren hat, solche Schmerzen erleiden musste. Er war nicht zornig. Wir lesen nicht, dass er wütend oder zornig war in der Situation, in der er sich befand. Er war nicht irgendwie deprimiert oder resigniert, dass er einfach aufgibt. Es bringt ja sowieso alles nichts. Ich bin nur ein Spielball des Schicksals. Nein, Josef hat nie so reagiert. Er hat den Schmerz gefühlt. Er hat das Leid an sich selbst erfahren. Aber in all dem hat er im Vertrauen auf Gott gehandelt und gelebt, in Reinheit des Gewissens und in Treue zu Gott. Er hat immer auf Gott geschaut. Er war nicht verbittert. Er war nicht böse oder zornig über die Situation, die ihm widerfahren ist, sondern er hat sie aus Gottes Hand genommen und er wurde dadurch stark im Glauben. Gott führt Josef durch das Tal der Tränen, von den Höhen und Tiefen, um so Josef zu einem Mann von Integrität, von Aufrichtigkeit, von Prinzipien, von Stärke, ein Mann des Glaubens zu machen. Gott formt ihn in der Tiefe der Prüfung. Und es ist nicht so bei uns, ihr Lieben. Es ist nicht so bei dir und bei mir. Wir haben erst letzte Woche diese traurige Nachricht gehört, dass die Uschi verstorben ist, so plötzlich, so unerwartet. Liebe, ist es nicht ein Schmerz? Ist es nicht Leid, was die Familie, die Angehörigen fühlen, was wir auch als Gemeinde wahrnehmen? Und wie ist es bei dir, wenn du manchmal ja einfach durch Zeiten gehst, wo du nicht weiter weißt, wo du an das Ende deiner Kräfte kommst, wo wenn der ganze Trubel des Alltags irgendwie vorüber ist und du liegst abends allein im Bett und dir kommen die Tränen, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Manchmal gibt es solche Situationen in unserem Leben, die einfach schmerzhaft sind, wo uns ein Dunkel umgibt und wir am Verzweifeln sind. Und Arthur Pink, er sagt es so wunderbar. Er sagt, sei guten Mutes, verzagtes Herz. Der Schmerz währt nur eine Nacht, aber am Morgen kommt der Jubel. Ihr Lieben, alles, was uns widerfährt, alles, was wir erleben dürfen und manchmal müssen, dient dazu, um uns zu formen. Aber wir dürfen guten Mutes sein, weil all das nicht vergleichbar ist mit der Herrlichkeit, mit dem Jubel der Ewigkeit, wenn wir das Angesicht unseres Herrn Jesus sehen werden. Und wir ihn preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so war es bei Josef, nicht wahr? So war es bei Josef. Und auf ihn trifft das so gut zu, was Paulus im Römerbrief sagt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wie wunderbar wir diese Verheißung haben dürfen. Und hier siehst du auch, Gott wirkt im Leben eines Gefangenen. Im Leben Josefs. Und Gottes Vorsehen, Gottes Macht, Gottes Hand wirkt auch in den Palästen der Weltmacht. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Die Unruhe des Pharaos, was wir in den Versen 1 bis 24 sehen. Schau, halte dir vor Augen, der Pharao, er ist der mächtigste Mann der Welt. Zu dieser Zeit, zu der damaligen Zeit. Er war ein mächtiger Mann. Er war reich, er war wohlhabend, er war der Herrscher, er hatte alles, was er wollte, er wurde sicherlich von einigen vergöttert und von anderen wurde er sicherlich auch beneidet. Er war ein Mann wie kein anderer, was er wollte, hat er gekriegt. Er musste nur etwas sagen. Und dennoch, und das ist so oft entgegen unserem Verständnis. Wir meinen oft, wenn jemand reich ist, wenn jemand wohlhabend ist, dann hat er ein einfaches Leben, dann geht es ihm gut, er hat wenig Probleme. Und wir denken oft, ach, hätte ich doch nur etwas mehr Wohlstand, dann würde mein Leben besser aussehen, es wäre leichter. Und doch findest du hier so wunderbar beschrieben, wie dieser mächtige Mann, der Pharao der damaligen Zeit, der Pharao Ägyptens, sein Geist ist beunruhigt. Dieser reiche, gewaltige Mann ist in Not und er weiß nicht weiter. Und warum ist er so beunruhigt? Nun, er hat Träume gehabt. Und wir müssen verstehen, dass Träume damals sind nicht Träume, wie wir sie heute verstehen. Für uns sind Träume, wenn du schlafen gehst und der eine träumt, der andere nicht. Manchmal erinnerst du dich an einen Traum und erzählst, lachst drüber oder was auch immer, ein völlig komischer Traum. Damals die Ägypter, sie hatten ein anderes Verständnis. Sie haben geglaubt, dass Gott durch Träume ihnen sozusagen die Zukunft offenbaren. Dass sie die Götter der damaligen Zeit durch Träume mit dem Menschen kommunizieren und sie teilhaben lässt an dem, was in der Zukunft passieren wird. Und so verstehst du, dass der Pharao, er hat nun einen Traum und er beunruhigt ihn, weil er weiß, das ist nicht einfach so ein Traum, wo du dann weiter schläfst, sondern das ist ein Traum, der eine Bedeutung hat. Vor allem, weil er sich auch am nächsten Morgen noch daran erinnern kann. Und was träumt er? Und wir sehen hier im Text zwei Träume. Das erinnert uns auch an Josef, nicht wahr? Als Josef damals bei seinem Vater die Träume hatte, es waren auch zwei Träume. Wenn wir an den Mundschenk und den Bäcker im Kerker denken, auch sie hatten gemeinsam zwei Träume. Nun, was bedeuten diese zwei Träume? Die sagen im Prinzip, dass die Sache ist fest beschlossen bei Gott. Es wird geschehen. Und so hat der Pharao zwei Träume, die im Prinzip genau das Gleiche sagen. Er sieht in seinem ersten Traum sieben schöne, fette Kühe aus dem Nil hervortreten, die auf dem Rasen oder auf dem Gras weiden und sich nähren. Und als nächstes kommen sieben hässliche, magere Kühe. Und in gewisser Weise würdest du erwarten, dass die fetten Kühe im Prinzip die mageren Kühe auffressen. Aber es passiert genau das Gegenteil. Diese mageren Kühe fressen die Fetten auf und bleiben trotzdem genauso mager wie vorher. Und du siehst die Unruhe im Pharao, er wacht auf. Aber du siehst auch, dass der Pharao, als er im Vers 19 die Träume erzählt, dass er sagt, das waren sehr hässliche Kühe, dass er im ganzen Land Ägypten noch nie solche Kühe gesehen hat. Du siehst und hörst eine gewisse Angst, eine gewisse Sorge, eine Beunruhe in seinem Herzen heraus. Er fügt hinzu, wie auf ihn das gewirkt hat, diese mageren, hässlichen Kühe. Und er schläft danach wieder ein und er sieht einen zweiten Traum mit diesen 7 vollen Ähren und diesen dünnen Ähren, die die vollen verschlingen, und er wacht wieder auf. Und diese Träume, sie lassen ihm keine Ruhe, und er lässt nun in seiner Macht, lässt er nun die Weisen aus dem ganzen Land Ägypten antreten. Und sie kommen nun und er erzählt ihnen die Träume und keiner von ihnen kann diese Träume deuten. Und das ist schon etwas erstaunlich, findest du nicht? Wenn du dir vorstellst, du bist ein Wahrsager oder ein Weiser, was ist dein Job? Naja, du beschäftigst dich immer wieder mit Träumen, mit Deutungen, mit Interpretationen. Und du könntest dir schon in gewisser Weise vorstellen, ich meine, diese Träume, die der Pharao hat, sie sind jetzt nicht übermäßig kompliziert. Okay, 7 volle Kühe, 7 hässliche Kühe, die einen fressen die anderen, genauso bei den Ähren. Du könntest schon in gewisser Weise erwarten, okay, die Weisen, die immer mit Deutungen und Interpretationen zu tun haben, die würden sich irgendetwas zusammenreimen können und dann, wenn der Pharao sie ruft und er erzählt ihnen, dass sie zumindest etwas erzählen können. Dass sie ansatzweise eine Deutung hinbekommen. Aber nichts. Nichts. Es ist fast so, als ob ihr Verstand verschlossen ist. Sie haben keine Möglichkeit, gar kein Verständnis, irgendetwas zu erklären. Gott bringt diese Weisen zum Schweigen. Und wozu? Weil wenn die Weisheit der Welt verstummt, du Gott hören kannst. Wenn menschliche Weisheit versagt, ist vielleicht der Zeitpunkt reif geworden, wo Gott seinen Knechten hervorbringt, um seinen Willen zu offenbaren. Wenn du nicht weiter weißt, dann ist es manchmal notwendig, still zu sein, in Gottes Wort zu schauen, zu hören, was er in seinem Wort sagt. Und das führt uns zum dritten Punkt, der von Gott bereitete Mittler. In dieser Situation erinnert sich der Mundschenk, was er im Gefängnis erlebt hat. Und all das ist kein Zufall. Jetzt ist Gottes Stunde gekommen. Josef, dieser junge Mann, der all das erlebt hat, all die Jahre erlebt hat, er ist herangereift. Er wurde durch Leiden geformt. Und der Mundschenk erinnert sich an diesen Josef, der vor 2 Jahren diesen Traum gedeutet hat. Und es ist genau so passiert, wie er es gesagt hat. Josef ist bereit. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Gott in seiner Vorsehung hat diesen Zeitpunkt bestimmt, an dem Josef nun hervortreten muss. Er wurde geformt für diesen Augenblick. Stell dir einen Schmied vor. Das ist nicht etwas, was wir jeden Tag sehen, aber du kannst dir das gut vorstellen. Wenn ein Schmied ein rohes Stück Eisen hat, dann kann er mit dem nichts anfangen. Oder er kann es nicht brauchen. Er muss es zuerst formen, nicht wahr? Das heißt, was tut er? Das Eisen, Roheisen, ist kalt, hart, unbeweglich. Nun, er macht ein Feuer an. Er erhitzt den Ofen. Er erhitzt den Ofen und legt das Roheisen hinein, bis es glüht. Und dann nimmt er dieses Roheisen heraus, legt es auf einen Amboss und er nimmt seinen Hammer und schlägt auf dieses Roheisen, das geglüht wurde, schlägt er auf, Schlag auf Schlag. Was tut er danach? Er nimmt wieder das Roheisen, legt es in den Ofen, lässt es weiter erhitzen. Und er nimmt das Roheisen wieder hinaus und wieder Schlag auf Schlag. Und wenn du dir dieses Roheisen vor Augen hältst, was erlebt dieses Stück Eisen? Feuer, Druck, Hitze, keine Erklärung, ein Schlag nach dem anderen. Aber der Schmied, er weiß, was er tut. Er weiß sehr wohl, was er tut. Er weiß, wie heiß das Feuer sein muss. Er weiß, wie stark der Schlag sein muss. Er weiß, wie lange der Prozess dauern muss. Er weiß, welche Form er aus diesem Werkzeug hervorbringen möchte. Und du siehst, kein Schlag ist wahllos, kein Schlag ist zu viel, kein Schlag ist zu früh, kein Schlag ist zu spät. Der Schmied weiß, was er tut. Wenn du Josef dir vor Augen hältst, Josef im Haus Potiphas, das ist kein Umweg. Josef im Gefängnis, das ist kein Irrtum. Josef vergessen, das ist kein Zufall. Gottes Wirken ist sichtbar. Das Feuer der Versuchung, die Schläge, das Formen, all das dient nicht dazu, um Josef groß zu machen, sondern es dient dazu, um Josef fähig zu machen. Gott hat seinen Charakter gebildet, Gott hat ihn stark gemacht, Gott hat ihn befestigt. Warum? Damit er fähig ist, vor dem Pharao zu stehen. Und genauso auch bei uns. Wir mögen vieles nicht verstehen, aber wir dürfen wissen, dass Gott uns vorbereitet auf das, was kommt. Wir fragen manchmal, ob Gott außer Kontrolle ist. Aber Gott weiß, wann er etwas tut, warum er etwas tut und wieso. Kein Leiden ist zufällig. Nichts ist zu viel, nichts ist sinnlos. Und du magst die Schläge fühlen und sie mögen schmerzhaft sein, weil Gott an dir arbeitet und dich vorbereitet. Der Psalmist sagt, der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Gott formt dich und Gott bereitet dich vor, damit du an dem Platz stehen kannst, wo Gott dich haben möchte. Du erinnerst dich an Martin Luther, an die Theologie des Kreuzes und an die Theologie des Leidens. Und wir möchten oft Theologie des Kreuzes und die Theologie der Herrlichkeit. Und wir möchten es gerne umgekehrt oft haben, nicht wahr? Dass wir herrlich oder ein leichtes Leben wünschen, ohne Probleme oder sonst irgendwas. Wir möchten die Herrlichkeit schon hier und jetzt erfahren. Aber wir sehen das in unserem Herrn Jesus Christus so wunderbar. Er musste zuerst leiden, bevor er in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Und genauso auch wir, genauso bei uns. Wir sind nicht größer als unser Meister. Wir dürfen nicht meinen, dass wir ein einfaches, herrliches Leben haben oder führen und alles uns zu Füßen liegt. Nein, Gott arbeitet an uns. Gott formt uns. Gott formt dich, um dich fähig zu machen für das, was kommt. Und warum ist es so wichtig? Und schau in Vers 15, und das ist so erstaunlich, wenn du das siehst. Warum ist so wichtig, dass Josef vorbereitet wird? Josef steht vor dem Pharao, und das ist die Stunde der Versuchung. Das ist die Stunde seiner Versuchung. Er steht vor dem Pharao, und stell dir vor, eine Stunde vorher war er im Kerker, ein Gefangener. Jetzt steht er vor dem Herrscher Ägyptens. Und der Herrscher Ägyptens fragt ihn, bist du der Mann, den ich brauche?
Das ist die Situation, in der Josef glänzen muss. Das ist die Situation, in der alles sich verändern kann für Josef. Er gibt die falsche Antwort und er befindet sich wieder im Kerker. Und Josef steht vor diesem Herrscher Ägyptens, vor dem Pharao, und er fragt ihn: Bist du der Mann, den ich brauche? Kannst du Träume deuten? Ist es wahr, was ich von dir höre? Und Josef sagt: Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das steht Gott zu. Und wenn du dir die Situation vor Augen hältst, wer von uns würde nicht dort stehen und sagen: Ich bin der Mann, den du brauchst. Lass mich nicht zurück in den Kerker. Ich sage dir, was diese Träume bedeuten. Und hier findest du einen Mann, der geformt wurde durch Leiden, durch Schmerz. Einen Mann, der nicht seine eigene Ehre sucht, sondern Gott die ganze Ehre gibt. Und er sagt: Nicht ich bin es, Gott ist es. Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Hier ist ein Mann, der Gott ehrt und nicht sich selbst. Was für eine beeindruckende Haltung, nicht wahr? Gott hat diesen Mann vorbereitet. Gott hat Josef vorbereitet, damit er fähig ist, vor diesem mächtigen Ägyptens zu stehen und Gott die Ehre zu geben. Lass uns noch kurz den letzten Punkt anschauen. Die Erniedrigung und die Erhöhung. Es ist so wichtig zu sehen, dass wir nicht Josef als Ziel der Geschichte vor Augen haben. Josef, er ist eine Silhouette Christi. Du erkennst die Form, aber noch nicht die volle Ausgestaltung. Josef, er ist ein Schatten, der auf Christus weist. Ein Werkzeug, das auf Christus zeigt. Er ist ein Typus für Christus in Ägypten. Josef, er ist derjenige, der erniedrigt wurde, der vergessen wurde und der aus der Tiefe erhöht wurde. Jesus, er wurde nicht erniedrigt. Er geht selbst in die Erniedrigung. Er erniedrigt sich selbst und wird als Mensch geboren und leidet am Kreuz den Tod eines Sünders. Josef, er wurde vergessen. Unser Herr Jesus, er wurde verspottet, er wurde verachtet, er war verlassen. Jesaja sagt es, er war verachtet von Menschen. Er war verlassen von Menschen. Er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Josef, er wurde aus dem Gefängnis geholt. Jesus, er ging freiwillig in den Tod an das Kreuz. Und Gott hat ihn erhöht über alles und alle. Schau, Josef, er war ein Verwalter von Brot für die Hungersnot, nicht wahr? Er hat dafür gesorgt, dass das Land genährt wird. Er war ein Verwalter des Brotes. Unser Herr Jesus Christus, er ist das Brot des Lebens. Und so sehen wir, wie Josef immer wieder auf Christus zeigt. Josef, er rettet die Nation vor zeitlichem Hunger. Unser Herr Jesus, er rettet sein Volk vor dem ewigen Verderben. Unser Herr Jesus ist größer in allem. Josef, er zeigt nicht auf sich selbst, sondern auf Christus, den Sohn Gottes, dem alle Ehre gebührt. Und das dürfen wir nicht übersehen. Das dürfen wir nicht übersehen, dass Josef nicht das Zentrum oder der Mittelpunkt ist, sondern er auf Christus weist. In allem, was er tut. Er ist ein Typus für Christus. Und was bedeutet es für dich? Was bedeutet es für uns? Vielleicht findest du dich in einer Lebenssituation, wo du einfach nicht verstehst, was los ist. Und vielleicht fragst du dich, hat Gott mich vergessen? Vielleicht fragst du wie der Psalmist, wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Aber das ist ein Trost für dich, Kind Gottes. Dein Leben ist nicht zufällig. Dein Leiden ist nicht sinnlos. Und kein Umweg ist verlorene Zeit. Gott führt Josef und er führt auch dich und mich. Wenn Gott seinen Sohn durch Leiden zur Herrlichkeit führt, warum sollten wir nur die Herrlichkeit erleben? Warum sollen wir nicht leiden um unseres Herrn willen? Nicht ertragen, was unser himmlischer Vater uns zum Wohl, uns zum Guten vorbereitet hat. Christus ist für uns am Kreuz gestorben, um für uns ewiges Leben zu erwerben. Verstehen wir, was es bedeutet? Kein Leiden in dieser Welt ist zu groß. Kein Schmerz in dieser Welt ist zu groß, um nur einen Hauch von Verbitterung gegen Gott zu haben. Er ist es, der Sohn Gottes, der all das Leiden auf sich genommen hat. Er ist es, der Sohn Gottes, der den Schmerz für uns getragen hat. Nichts in dieser Welt rechtfertigt irgendeine Form der Verbitterung gegen unseren himmlischen Vater. Er weiß, was er tut, weil er uns formt zu seiner Ehre. Er macht uns fähig zu stehen und für ihn zu glänzen. Und darum halte fest am Glauben, vertraue im Dunkel und warte auf Gottes Stunde. Warte auf die Zeit des Herrn. Gott hat Josef nicht vergessen und er wird auch dich nicht vergessen. Und ich möchte auch noch mich an diejenigen richten, die Christus noch nicht kennen, die nicht diese Verheißungen des Wortes Gottes als die eigenen Verheißungen glauben oder wahrnehmen, greifen können. Flieh zu Christus. Glaube an Christus. Sieh, was er vollbracht hat. Welchen Schmerz er ertragen hat, damit wir Leben haben. Zu seiner Ehre. Lass uns still werden. Ich möchte beten. Amen.